Der Predigttext für den heutigen Sonntag schenkt sich aus dem Brief des Paulus an die Epheser. Im 5. Kapitel, die Verse 1 bis 9. So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch nicht von schändlichem Tun und von närrischem oder losem Reden, was sich nicht ziemt, sondern vielmehr von Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Halleluja.
Was meint ihr? Was ist wichtiger? Die Sonne oder der Mond? Wer ist für die Sonne? Warum sagst du die Sonne? Schlaue Frau. Hat sie mir die Pointe gemopst. Kennst du etwa diese Geschichte, diese besagte Geschichte, eine chassidische Geschichte? Die habe ich euch einmal mitgebracht. Habt ihr überhaupt verstanden, was Sabine gesagt hat? Wenn ihr es nicht verstanden habt, so werdet ihr die Antwort gleich in dieser Geschichte hören. Ein Chassid, ein frommer jüdischer Mann, ging zu einem Rabbi, einem Lehrer, und fragte ihn: Rabbi, was ist wichtiger, die Sonne oder der Mond? Der Rabbi antwortete: Wenn du mir eine solche Frage stellst, dann hast du dir sicherlich schon eine Antwort überlegt. Was ist deine Antwort? Der Mann antwortete: Rabbi, die Sonne schenkt uns Licht und Wärme. Sie lässt wachsen und gedeihen und bringt Leben hervor. Die Sonne ist wichtiger. Jetzt ein bisschen anders. Du hast falsch geantwortet, sagt der Rabbi. Der Mond ist wichtiger, denn er schenkt uns Licht in der Finsternis der Nacht. Das ist nicht 1:1 umzusetzen. Und du hast natürlich recht, und das kommt auch gleich noch. Wer schon einmal gezeltet hat, ja, Sergi nickt, genau. Sergi, hast du dann auch schon mal unter dem Sternenhimmel gelegen? Hast du auch schon mal gemacht? Und dann hast du bestimmt auch gemerkt, dass das irgendwie viel heller ist, der Sternenhimmel und der Mond, als wenn man das hier jetzt irgendwie bei Straßenlaternen und so hier auf dem Rhein bei uns macht. Wer also das schon mal, diese Erfahrung schon mal gemacht hat, in der Natur, wo es dunkel ist, wie hell der Mond da scheinen kann. Und jetzt sagen wir scheinen, und da kommt genau Sabine, was du sagst, der Mond selber, der scheint überhaupt nicht, sondern er wird von der Sonne angestrahlt und er reflektiert die Sonne. Wandelt als Kinder des Lichts. Das ist der Spitzensatz aus unserem Predigttext. Und der klingt, wie ich anfangs schon sagte, finde ich doch ganz schön anspruchsvoll. Und wer ihn hier als moralische Herausforderung hört an seinen Lebensstil als Christ, wird möglicherweise versuchen, dieses Licht aus eigener Kraft und Anstrengung zum Leuchten zu bringen. Aber das ist nicht gemeint. Wir sind nicht herausgefordert, so an uns zu arbeiten, dass wir jetzt echt strahlen. Ja? Es gibt ja wirklich diesen moralischen Ansatz, auch so perfekt wie möglich als Christ mein Leben gestalten. Und dann kommt alles schon und dann strahlt es. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir als Christen diejenigen sind, die von der Liebe Gottes und von der Gnade Gottes angestrahlt werden. Und wir reflektieren sozusagen dieses Licht Gottes. Im griechischen Urtext, da steht mimetai. An was erinnert euch das? Ihr müsst nicht mal Griechisch können. Mimetai. Wie bitte? Mimetai, das hat mich an Mimik erinnert. Und dann habe ich mal gegoogelt, so gut kann ich nicht mehr Griechisch, gebe ich ja zu. Und da stand es tatsächlich. Mimetai heißt die Mimik machen. Das heißt Gottes Mimik als Christ nachmachen. Nachahmer der Mimik Gottes sein. Und das bedeutet nichts anderes als Nachahmer des Lichtes, des Wesens Gottes zu sein, das zu spiegeln und zu reflektieren. Und zwar eben nicht in erster Linie als moralische Forderung oder gesetzliche Forderung, sondern weil du vielleicht irgendwo in dir selber auch spürst, dass manches von dem, was du früher vielleicht in Ordnung gefunden hast, dass als Christ du merkst, hey, so kann ich das jetzt nicht mehr machen. Das heißt, wenn ich Christ bin, dann hat das Konsequenzen für meinen Lebensstil. Wenn ich sage, ja, ich bin wirklich Kind Gottes, ich bin Kind des Lichts, dann bedeutet das im Klartext, dass das Auswirkungen auf meinen Lebensstil als Christ hat. Und der Verfasser, du hast gesagt Paulus, und manche Wissenschaftler sagen, hey, das war nicht Paulus, das war ein ihm nahestehender Mensch, ist völlig wurscht, finde ich. Darüber müssen wir jetzt gar nicht diskutieren. Ich denke, Paulus war es tatsächlich. Und Paulus nennt in unserem Text auch Beispiele. Zum Beispiel den Umgang mit Sexualität. Natürlich sollen wir als Christen uns mit dem Thema auseinandersetzen, Sex vor oder erst in der Ehe. Welche Konsequenzen hat das eine, welche das andere? Genauso ein Thema ist Ehebruch, Untreue. Wo beginnt es? Wo endet es? Paulus nennt noch andere Beispiele. Er spricht von Habsucht und unserem Umgang mit Besitz. Wie wichtig ist mir Besitz? Wie wichtig ist es mir, dass ich etwas habe und dass ich etwas unbedingt haben muss? Da denke ich manchmal an diese Handys, was Leute dafür einsetzen, sich genau dieses Handy zu holen. Völlig egal, wie teuer. Damit will ich jetzt nicht sagen, ihr dürft keine teuren Handys haben, aber guck mal, was das mit deinem Herzen macht, wenn du merkst, ich muss es unbedingt haben und ich bin nur dann etwas, wenn ich das auch habe. Nur dann kann ich vor den anderen ein Stück weit auch glänzen. Dann als Christ würde ich dir dann raten, ey, überleg mal, willst du das? Ist Besitz jetzt wirklich so das, woran dein Herz hängt? Ein weiterer Punkt, der angesprochen wird, ist die Art und Weise, wie wir über andere denken und reden. Mit Sarkasmus zum Beispiel. Ich habe einen Bruder, der gerne sarkastisch ist. Ja? Und ich muss gestehen, das ist manchmal ganz schön verletzend. Wer sarkastisch ist, erhebt sich ein Stück weit über den anderen und verletzt mit wohlgefeilten Spitzen. Der Witzereißer, nichts dagegen, Witze zu reißen, aber mitunter geht der Witzereißer, macht er es, um auch im Mittelpunkt zu stehen und amüsiert sich gerne auch auf Kosten anderer. Und wie ist es mit Klatsch und Tratsch? Wie denken, wie reden wir über andere? Wie schnell verbreiten sich gerade schlechte Nachrichten? Auch unser Leben, das unterstelle ich euch jetzt einfach mal, und mir auch, auch unser Leben als Christen wird nicht frei sein von Überheblichkeit, Gerede, Habsucht, wie auch immer man es formuliert. Und vieles entsteht dabei aus der bangen Angst, ich kann ja zu kurz kommen. Erst aus dieser Angst, ich kann ja zu kurz kommen, entstehen oft die kleinen und die großen Sünden. Das war damals im Paradies schon so, das war bei Kain und Abel so und im Sandkasten sieht man das auch. Da liegen Berge von Spielzeug, Eimerchen, Rechenschaufel, Bagger, Förmchen, was es da alles gibt. Doch die beiden Kinder, die wollen das eine. Das muss es sein, nämlich diese grüne Schaufel. Dass da noch andere schöne Schaufeln mindestens ebenso gut liegen, das interessiert die nicht. Nein, ich will die grüne. Nein, ich will. Nur ja nicht verpassen, dass ich zu kurz komme. Und dass man bekommt, was der andere auch bekommt. Und dass man sich das notfalls auch mit Gewalt nimmt. So ist das bei Kindern und so kann das auch bei Erwachsenen sein. Wir spielen nicht mehr im Sandkasten, aber wir machen andere Dinge. Wir haben andere Felder, wo wir mit anderen um Dinge ringen. Da heißt es jetzt in der Bibel, lebt als Kinder des Lichtes. Offenbar kann ja das eine vom anderen ein bisschen wegdriften. Das, was ich bin und das, was ich lebe. Und Paulus schreibt an einer anderen Stelle im Römerbrief, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Okay, allesamt Sünder. Und dann lesen wir im Epheserbrief, früher wart ihr Finsternis und jetzt seid ihr Licht im Herrn. Unser Leben als Christ, das ist wirklich so, lebt in dieser Spannung zwischen Finsternis und Licht. Da brauchen wir uns überhaupt nichts vorzumachen. Aber, und das ist die gute Nachricht, wir müssen diesen Kampf nicht alleine bestehen. Denn wir stehen auf einem Fundament, einem richtig festen, starken Fundament. Und das ist Jesus Christus. Das ist das, was er für uns getan hat. Christus, so heißt es, der sich für uns hingegeben hat. Und das ist die wesentliche Aussage des Christentums, dass Gott bei uns ist und zu uns hält, obwohl wir Sünder sind, obwohl ich Sünder bin. Paulus schreibt zwar, alle sind Sünder, ja, aber er im gleichen Atemzug sagt er, aber sie werden ohne Verdienst gerecht, aus Gnade, durch die Erlösung, die durch Jesus geschehen ist. Das ist die gute Nachricht. Ich muss gar nichts dafür tun. Ich muss es nicht erringen. Und ich möchte wetten, dass es bestimmt nicht wenige Leute gibt, denen aus der Kindheit vermittelt wurde, sei so und so und so und so und dann bist du richtig. Mach es mir recht, sei so und so und dann bist du richtig. Und das ist unheimlich schwer, so etwas abzulegen, weil Gott so uns nicht beurteilt. Gott sieht unser Herz an. Und ich habe neulich vor ein paar Tagen auch ein Gespräch noch mit jemandem gehabt und wir haben beide so festgestellt, wenn ich Christ bin, dann geht es eigentlich nicht darum, jetzt 1., 2., 3., 4., 5., 10. Gebot in erster Linie genauso ad hoc zu befolgen, sondern ich muss es nicht machen, sondern wenn ich Christ bin, dann hat so etwas in mir sich verändert und ich spüre das dann, dass manches eben nicht mehr in Ordnung ist. Und dann habe ich das Bedürfnis, mich an die Gebote Gottes zu halten. Und dann merke ich, dass ich auf einmal innehalte und nicht mehr so über Leute rede, wie ich das vielleicht zuvor getan habe. Kinder des Lichts. Sollen wir sein, sollen wir erkennbar sein für die Welt. Und das soll unseren Lebensstil, das soll unsere Persönlichkeit, unsere innere Mimik auch prägen und unsere äußere. Aber ihr wisst, wir fallen hin, ihr kennt dieses Bild, Königskind fällt hin, ja, rabbelt sich auf, rückt die Krone richtig und geht weiter. Das, finde ich, ist ein total gutes Bild für den Weg, den Gott, den Jesus mit uns geht. Wir fallen alle, Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Aber wir stehen auf und wir dürfen aufstehen, weil er nämlich an unserer Seite ist, weil er uns aufhilft, weil er uns stärkt, weil er unser Fundament ist. Und dann heißt es zum Schluss des Textes, und da sind wir wieder bei den Früchten. Letzten Sonntag waren auch schon die Früchte Thema. Und jetzt hier wieder. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Das heißt, wie sie leben, daran werdet ihr Christen erkennen. Da heißt es, die Frucht des Lichtes ist lauter Güte, Gerechtigkeit, Wahrheit. Und jetzt frage ich euch das einfach mal so ganz spontan. Hey, Güte ist nicht unbedingt etwas, was junge Leute so als Begriff so benutzen, ne? Wenn man so miteinander redet. Güte, was könnte das bedeuten, Güte? Frage ich euch einfach mal. Die Frucht des Geistes, die Frucht des Lichtes ist lauter Güte. Wer auch immer das gesagt hat, kann es mal ein bisschen lauter sagen. Huberta, hattest du was gesagt? Den anderen? Okay, den anderen Menschen glauben, ihnen wahres Zutrauen sozusagen, dass der andere etwas Gutes auch will und nicht so ein Fiesling ist oder so oder mir was Böses will. Okay. Noch jemand eine Idee zu Güte? Ja, ich wiederhole es. Liebevoll anschauen, jemanden als? Als Gegenüber. Ich wiederhole es nicht, weil ich dein Papagei bin, sondern weil man mich besser, glaube ich, verstehen kann. Güte. Ich habe auch noch mal, da kamen ja auch so ein paar Sachen. Also ich habe daran gedacht, Güte bedeutet für mich so viel wie sich nicht immer durchsetzen müssen. Auch wenn ich weiß, eigentlich bin ich im Recht. Und es bedeutet für mich, das geht so in deine Richtung auch, mit Milde, mit Wärme den anderen zu betrachten und mit Milde auf Fehler und Schwächen eines Menschen zu reagieren. Güte bedeutet für mich übrigens auch die Bereitschaft zu vergeben. Ich vergebe dir das jetzt. Das kann man echt üben, in den großen wie in den kleinen Dingen. Du hast mich hier jetzt echt getroffen, ich vergebe dir das. Du darfst dem anderen das sagen, ganz klar. Aber bitte in Freundlichkeit. Güte übrigens auch, gütig und gnädig mit uns selbst umzugehen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich kann mitunter sehr viel freundlicher mit anderen Menschen umgehen als mit mir selbst. Bei mir selbst hole ich manchmal nämlich ganz schön den Knüppel raus und gehe ganz schön hart mit mir um. Vielleicht kommt euch das vertraut vor. Güte bedeutet also auch gnädig und gütig und verzeihend mit sich selbst umzugehen. So, wie war das Güte? Der zweite Begriff war Gerechtigkeit. Eine Frucht des Lichtes ist Gerechtigkeit. Und da denke ich, dass jeder bekommt, was er braucht. Erkennen, was jemand braucht, was ihm weiterhilft. Die Bereitschaft für andere und auch für Schwächere einzutreten. Das ist wichtig, die Bereitschaft, auch für Schwächere einzutreten. Also wenn ich sehe, dass da jemand zur Schnecke gemacht wird, dass ich mich da mal einmische und mich an seine Seite stelle. Oh, du kannst nicht mehr, ne? Dauert auch nicht mehr lange. Der dritte Begriff, die Wahrheit, ist auch eine Frucht des Lichtes. Und da denke ich an Halbwahrheiten, Gerüchte, Tratsch, Gerede. Vielleicht kann man das nicht immer verhindern, dass man geschieht. Aber ich kann mich dagegen entscheiden, mitzumachen, selbst Teil davon zu werden. Das habe ich bei einem jungen Mann neulich erlebt, einem Jugendlichen, der erzählte, er hätte das und das gehört über den und den. Und dann hat er gesagt, das ist, finde ich, nicht in Ordnung. Erstens weiß ich nicht, ob das stimmt und zweitens sehe ich überhaupt nicht ein, darauf einzugehen. Und er gibt das auch nicht weiter. Und da habe ich gedacht, Mensch, junger Mensch, so gerade 18, ne? wow, vorbildlich. Das hat mich nicht in Ruhe gelassen, ne? Und das fand ich richtig gut. Und etwas Ähnliches habe ich dann auch noch gefunden. Und zwar, vielleicht kennt ihr ihn, den berühmten Prediger und Gründer der methodistischen Kirche, John Wesley. Und der hat ein bemerkenswertes Gelübde verfasst. Er schreibt: Herr, ich will mein Herz, meine Gedanken und meinen Mund bewahren, dass sie nichts Negatives und Zerstörerisches denken und sagen. Ich erkläre, ich bin das Ende aller Gerüchte, die mein Ohr erreichen. Und wo ich Unsegen höre, soll das von nun an nur noch Anlass sein, zu lieben, zu segnen, zu vergeben. Und ich finde das so stark. Diesen Satz, ich bin das Ende aller Gerüchte. Ich sehe das richtig bildlich. Hier kommt das Gerücht rein und dann mache ich, okay, finde ich total genial. So. Zum Schluss jetzt. Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, heißt es zum Schluss unseres Predigttextes. Und dazu Licht sein, heilig sein, kommt auch in dem Text vor. Als Christen seid ihr heilig, ihr seid Licht. Dazu eine abschließende Erzählung. Ein kleines Mädchen geht an der Hand seiner Mutter durch eine alte, große Kirche. Aufmerksam und neugierig erkunden sie das historische Gebäude. Und dann bleibt das Mädchen an einem Glasfenster stehen. Ganz groß ist das im Seitenschiff. Und das wird so gerade von der Sonne so durchflutet. Sie reckt ihren Hals so in die Höhe und sieht mit fragendem Blick auf die bunten Figuren, die in dem Glasfenster zu sehen sind. Mama, wer sind die Menschen in dem Fenster da? Fragte sie. Das sind Heilige, mein Schatz, antwortete die Mutter. Weißt du, was Heilige sind? Das Mädchen blickt nachdenklich einige Sekunden auf die erleuchteten Gestalten in den bunten Glasfenstern. Und dann sagt sie zu ihrer Mutter: Heilige, das sind Menschen, durch die das Licht hindurchscheint. Amen.